Ja, ein neues Jahr liegt vor uns und auch dieses Jahr wird eines sein, solange wie es sein wird, dass wir diese Zeit, die kommt, aus Gottes Hand nehmen, dass wir sie versuchen zu gestalten mit Dankbarkeit und dass es wieder ein Jahr ist, bis Christus wiederkommt, wo er in uns sein möchte und wo wir durch ihn wirken. Ist mir in den letzten Wochen ganz wichtig geworden, Christus in uns und Christus durch uns. Viele von uns oder eigentlich alle haben Verantwortung. Ihr habt Verantwortung für euch selbst. Ihr habt Verantwortung für eure Familien, für eure Kinder. Viele von euch haben auf Arbeit eine Riesenverantwortung. Wir haben Verantwortung, ab Montag wieder alle, die Eltern sind, unsere Kinder zu unterrichten. Gesundheitswesen, in unserer Gemeinde, in unserer Nachbarschaft. Wir sind Menschen, die im Miteinander leben, in Beziehung leben. Und jetzt ist die ganz große Frage, was geben wir denen mit, den Menschen? Und die Jahreslosung für heute, Tobias, du kannst sie gerne mal einblenden. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Die Frage ist, was geben wir mit? Denen, die neben uns sind, die mit uns leben. Und jetzt könnte man ja sagen, man kann Menschen ganz viel mitgeben. Dass man sagt, wir brauchen Informationen, Wissen. Wir sollten uns überlegen, wie man Vorräte anlegt oder wie man Ressourcen spart. Vielleicht sollten wir uns miteinander unterhalten, wie man mit unseren Finanzen umgeht, ne, mit dem, was wir jetzt noch haben. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig und elementar, dass wir jetzt auf den schauen, der Lehrer der Lehrer ist. Jesus Christus wurde Rabbi genannt, Meister. Und das, was er gesagt hat, hatte eine Relevanz für die Leute damals und für uns heute. Und dieser Lehrer, der hat sich eine Klasse herausgesucht, die er unterrichtet. Und das Verrückte ist, normalerweise hat man sich seinen Lehrer gesucht. Jesus hat sich aber seine Schüler gesucht. Und wisst ihr, das war keine Gymnasialklasse. Das war kein Universitätskurs. Das war eine Förderschule. Er hat sich die Leute gesucht mit kaputten Herzen, die einfachen Menschen. Und er hat sie gewählt und sie unterrichtet. Und er hat sie unterrichtet in Zeiten, die unseren ähneln. Er hat sie unterrichtet in Zeiten politischen Aufruhrs, in Zeiten der Abhängigkeit von anderen Mächten. Er hat sie unterrichtet in einer gefühlten Unfreiheit. Und was hat er ihnen gesagt? Neben vielen anderen Dingen, die wir in der Bergpredigt lesen oder in der Feldrede bei Lukas, er hat ihnen dieses Wort mitgegeben. Werdet barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das kommt vom Lehrer der Lehrer. Und ich möchte euch versuchen, ein paar ganz lebenspraktische Dinge zu diesen wenigen Worten mitzugeben. Werdet barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das Erste, ich habe hier nochmal einen Vater mal eingeblendet, ne, der praktisch lehrt. Und da ist für mich ein erster Punkt, da kann man gleich mal weiterklicken, Tobias. Der erste Punkt, weil der Vater barmherzig ist. Ich habe gestaunt über die Selbstverständlichkeit, dass Jesus einfach sagt, der Vater ist barmherzig. Er meint damit, Gott ist barmherzig. Jetzt übertragen wir das mal ganz kurz, eure Lebensbiografie. Wie viele von euch würden das sofort unterschreiben, wenn sie an ihren Vater denken? Mein Vater ist barmherzig. War es ein Leben lang. Ich weiß nicht, was ihr da denkt oder was da in eurem Kopf vor sich geht. Aber ich finde das schon grandios, dass Jesus Christus, der Sohn, in einer Gewissheit sagen kann, der Vater ist barmherzig, Gott selber. Mein Vater war ein barmherziger Vater. Oft. Und viele von euch haben andere Geschichten. Und das wünsche ich mir, das ist vielleicht somit das Erste, dass wir das lernen können zu unterschreiben. Mein Vater im Himmel ist ein barmherziger Vater. Schauen wir uns das mal an, was barmherzig eigentlich heißt. Wenn man in das hebräische Denken hineinkommt, dann bedeutet das, dass dieser barmherzige Vater, dieses Barmherzigsein ist ein anderer Ausdruck für mild, sanft und rein. Jetzt muss ich schon sagen, wenn ich meine Kinder fragen würde, wie seht ihr das? Bin ich zu euch mild, sanft und rein? Dann würden wir uns eine Weile über diese Worte unterhalten und dann kämen wir auch so zu einer sogenannten Ambivalenz. Manchmal. Und dann könnten wir ein paar Worte und ein paar Beispiele hervorholen, wo ich es nicht war. Also mit so einer Entschiedenheit könnten das meine Kinder nicht von mir sagen. Jesus kann das. Und weißt du, das ist nämlich glaubensmäßig auch die Frage, vor der du stehst und ich auch stehe. Nämlich, ist Gott wirklich barmherzig? Ist er's? Du hast im letzten Jahr verschiedene Dinge erlebt. Du hast Zeiten des Streites erlebt. Wir haben jetzt gerade Zeiten der Krankheit erlebt. Ich saß den Dienstag vor Heiligabend bei der Heike. Wir haben miteinander Abendmahl gefeiert. Wir haben miteinander geweint. Das war der Punkt, wo es wahnsinnig schlecht aussah. Und wo die Frage kommt, ist Gott barmherzig? Ist er es wirklich? Ich denke, das sind wirklich Fragen, die mein Innerstes angehen. Und wo ich manchmal vielleicht aus meinem Erleben heraus nicht bestimmt sagen kann, na klar ist er es. Wie gehe ich um, wenn die Beziehungen zerbrechen, wenn ich Krankheit erlebe, wenn ich allein durchs Leben gehen muss, ständig eine latente Einsamkeit spüre? Wie gehe ich damit um? Woher weiß ich, dass Gott wirklich barmherzig ist? Und da können wir nicht anders, als uns nur auf Gottes Wort zu verlassen, auf sein Wort. Und Gott stellt sich in der Bibel mal selber vor. Das finde ich ganz toll, so mal als Nebenverweis. Das ist ein paar Jahrhunderte vorneweg. Da stellt sich nämlich Gott dem Mose vor. Und das sagt Gott selber zu ihm, ich bin der Herr, der Barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Also so stellt sich Gott selber dem Mose vor. Barmherzig, gnädig, geduldig. Gott lässt uns nicht im Unklaren darüber. Weißt du, manchmal, da wissen wir ja nicht, wie ist Gott zu mir? Manchmal weiß ich gar nicht, wenn ich ihn vor mir habe, wie ist er denn? Manchmal ist es auch so, dass ich bei manchen Menschen gar nicht weiß, wer sie sind. Es war so, dass wir waren vielleicht 2 Jahre hier und ich war in der Bäckerei Seifert Brötchen holen. Ich habe es vielleicht schon mal erzählt. Da habe ich die Mark Neukirchner kennengelernt. Das war eine lange Reihe, damals standen wir noch eng zusammen. Und da war es so, dass der Herr Wilfer vor mir stand. Ich kannte ihn nicht. Also Geschäftsführer der Firma Warwick. Sehr unscheinbar. Ne? Und er hat seine Brötchen bezahlt. Ich weiß gar nicht, was für Wochentag das war. Und er fand kein Kleingeld. Und ich stand dahinter und ich sag, also wenn Sie wollen, ich kann gerne aushelfen. Und die ganze Reihe hinter mir lachte. Und ich dachte, na, so lustig war das doch gar nicht. Warum lachen die denn? Der war raus und dann hat er mir erzählt, wer das war. Und ich wollte ihm als kleiner Gemeinschaftspastor mit meinem Kleingeld aushelfen. Da wusste ich einfach nicht, wem ich vor mir habe. Aber wenn ich von Gott rede, dann weiß ich, wem ich vor mir habe. Er lässt mich nicht im Unklaren. Und wenn ich Christus anschaue, weiß ich, Gott ist barmherzig. Christus rührt die Unberührbaren an. Er würde hingehen zu denen, die unterm Abstand leiden. Er würde sie besuchen. Die Ausgestoßenen, da geht er hin, lädt sie ein. Die Unheilbaren macht er gesund. Wisst ihr, Christus hat eine Liebe, die niemand sonst hat. Er hat eine Liebe gegeben, sein Leben gegeben für seine Freunde. Daran sehen wir seine Barmherzigkeit. und die gilt, egal was dir in diesem Jahr oder im letzten Jahr widerfahren ist. An dieser Liebe erkennen wir ihn. Und um ihn sollten wir uns drehen. Um ihn sollten wir uns Gedanken machen, ihn anschauen, wie es in diesem Bild, ne, das der Markus gezeigt hat, zur Sprache kam. Es wird für uns zum Schaden, wenn wir uns nur um uns selber drehen, sondern wir brauchen den Blick zu seiner Liebe. Deswegen lasst uns den barmherzigen Gott erkennen, egal in welcher Lebenslage, der Beziehungen heil machen will. Von dort her kommt unsere Kraft. Und von dort her kommt auch das, dass ich sagen kann, ich weiß, dass alles, was mir begegnet, am Ende zum Guten sein wird für mich. Sag dazu ja. Auch bei dem, was dir jetzt schon Sorgen bereitet, wenn du an die nächsten Tage denkst. Glaube und vertraue einem barmherzigen Gott, der wiederkommt und der weiß, wie er diese Welt führt. Ein zweiter Punkt. Weil der Vater barmherzig ist, sollen wir barmherzig werden. Das ist sozusagen die Folge. Das ist ein Gebot daraus. Und ich habe das mal ganz bewusst als einen großen Blumenstrauß zusammengestellt. Weil es für das Wort Barmherzigkeit oder Barmherzigkeit leben ganz viele Worte gibt. Es ist sozusagen als erstes eine geduldige Handlung, wenn ich Unrecht erleide. Das finde ich spannend. Ich habe eine geduldige Haltung selbst im Unrecht. Das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist ein bergendes Wesen. Also eine Mutter, die ein Kind trägt und austrägt. Das ist ein anderes Wort für Barmherzigkeit, weil sie bergend das Kind umfängt. Barmherzigkeit ist die Grundlage für Vergebung. Also es ist praktisch so, erst wenn ich dem anderen, der mir schuldig geworden ist, wenn ich dem Barmherzigkeit gegenüber empfinden kann, kann ich Vergebung erfahren. Wenn ich denke, ich muss ihm vergeben, weil es in der Bibel steht, dann wird es schwierig. Erst wenn ich die Not sehe und ein barmherziges Herz durch Christus entwickle, kann Vergebung überhaupt Raum gewinnen. Also wenn ihr euch danach fragt, was ist denn Barmherzigkeit? Diese drei Punkte, die geduldige Haltung im Unrecht, das bergende Wesen für andere, die Grundlage für die Vergebung. Und das bin nicht ich. Das kann ich auch nicht, aber diese Art und Weise prägt mir Christus ins Herz. Das will er. Und so wirkt er durch mich. Jetzt möchte ich euch den großen Blumenstrauß der Barmherzigkeit mal noch ein bisschen aufschlüsseln und euch mal zwei Dinge noch zeigen. Im Laufe der Jahrhunderte war es so, dass es immer wieder Dinge gab, wo praktisch so die Mütter und Väter im Glauben diese Barmherzigkeit näher beschrieben haben. Und irgendwann hat mal jemand in Matthäus 25 die sieben Werke der Barmherzigkeit entdeckt. Wir blenden die mal ein, die sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Und zwar links, also Barmherzigkeit gewähren ist, wenn ich die Hungernden speise, die Durstigen tränke, wenn ich Gäste beherberge, wenn ich die Nackten kleide, wenn ich die Kranken besuche und die Gefangenen besuche. Das ist Matthäus 25. Die katholische Kirche hat dazu geschrieben, die Toten bestatten. Das finden wir bei Matthäus 25 nie. Es macht aber nichts. Das ist auch ein barmherziges Werk. Und das hat nie irgendjemand rausgefunden, sondern hat sich über Jahrhunderte entwickelt. Aus dem Studium der Schrift heraus. Und dann hat man parallel dazu auch über viele Jahrhunderte aus der Verkündigung des Paulus heraus die sieben geistlichen Werke der Barmherzigkeit eigentlich herausgefunden, herausgearbeitet. Und diese sieben Werke sind noch einmal ein Stück ganz anders. Sie sind praktisch mehr so dieses Innere, was auch eine Gemeinde zusammenhält. Das Gebet und die Fürbitte, die Umkehr und das Bekennen von Schuld, den anderen trösten, den anderen Rat geben, Vergebung gewähren. andere lehren und auch andere zurechtweisen. Das sind so die einzelnen Blumen der Barmherzigkeit. Und wisst ihr, die haben miteinander ein Ziel. Sie sollen zu Herz gehen. Vergebung ist ein Herzwort, kein Rechthabewort. Und das gilt es zu leben für die Kinder Gottes. Zur Zeit und zur Unzeit. Wenn wir das verlernen zu leben, wird es kalt in der Gemeinde und es liegt nicht an der Heizung, sondern es liegt an kaputten Herzen in den Menschen, wenn wir das nicht mehr leben können. Und deswegen braucht es diese Aufschlüsselung, dass wir das immer wieder erkennen und eine gefühlte Kälte, auch in Beziehungen, ist eigentlich immer ein Ausdruck von Unbarmherzigkeit. Und Unbarmherzigkeit ist was Furchtbares. Deswegen lasst dieses Licht von Christus unser Innerstes einfach erhellen, immer wieder, indem wir ihn anschauen, ne, mit ihm reden und dass diese Barmherzigkeit Stück für Stück nach außen dringt. Ein letztes und zusammenfassendes: Nur das, was ich erfahren habe, kann ich leben. Nur das, was ich erfahren habe, kann ich leben. Das ist ein Problem. Wenn ich erfahren habe, Liebe erfahren habe, dann kann ich sie leben. Wenn ich in meinem Leben ein Übermaß an Unklarheit, Misstrauen erfahren habe, dann werde ich das leben. Es gibt ein geistliches Prinzip in der Bibel und es ist das Prinzip von Saat und Ernte. Das zieht sich von Anfang an, vom Garten Eden kann man fast sagen, bis in die Offenbarung. Und das bedeutet, das, was in mein Leben hineingesät ist, wird Früchte bringen. Und jetzt ist es so, dass ihr bitte nicht gleich an die Menschen denkt, die auch ein bisschen komische Samen in euer Herz gesät habt, sondern dass wir uns öffnen für den Sämann der Bibel schlechthin, nämlich Christus selber. Und der sät in unser Leben hinein seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Und ich hoffe einfach, dass die Macht entwickelt und die Kraft bringt, dass aus unseren verkorksten Biografien barmherzige Leben werden. Deshalb die Frage: Lebst du mit dem barmherzigen Gott? Ist er dein Herr? Betest du ihn an? Darf er dich prägen? Darf er dir Wunden zeigen? Darf er dir deine Unbarmherzigkeit vor Augen malen? Darf er das? Gibst du ihm die Erlaubnis dafür? Das macht er nie, um dich bloßzustellen, sondern er macht es, um dich heil zu machen. Deswegen lade ich dich ein, 2021, mach nicht dicht in deinem Herzen. Verkrümel dich nicht in deinem Stolz. Stell die Kommunikation nicht ein und lebe nicht wie ein einsamer Wolf, der seine Kreise zieht, sondern öffne dich in Barmherzigkeit deinem Gott und Vater und präge du andere damit. Unser Lehrer für Altes Testament hat an vielen Stellen immer einen Satz gesagt. Und er lautet: Weil Christi Blut beständig schreit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Amen.